Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 71. Ich bin Daniel Becker und an meiner Seite wie immer Benjamin Strucker. Hallo Benny.
Hallo Daniel und ein Hallo natürlich an alle Hörerinnen und Hörer da draußen.
Benny, bevor du uns in einer Kurzparaphrase erklärst, was du uns heute für ein Thema mitgebracht hast, ein kurzes Entschuldigung raus an unsere Hörerinnen und Hörer. Ihr habt gemerkt, wir sind nicht ganz so pünktlich online, wie wir das sonst immer sind. Sonntags 6 Uhr alle zwei Wochen ist ja normalerweise die Zeit, die Benny einstellt für eine Veröffentlichung der neuen Folge. Das konnten wir heute nicht halten. Ihr seht, am Sonntag sind wir immer noch draußen, aber wir hoffen für die Frühaufsteher unter euch, dass ihr jetzt trotzdem euch noch später diese Folge anhört. Das kurz dazu. Benny, jetzt zu dir. Welches Thema hast du uns heute mitgebracht?
Ja, wir gehen heute mal wieder in den US-Sport und in die NFL. Die NFL-Saison ja auch in vollem Gange, glaube heute ist sogar London Game. Ne? RTL ist ja heute voll im RTL-Fieber, im NFL-Fieber. RTL, NFL, zu viele Kürzel. Aber wir gehen einige Jahre zurück und springen in die späten 1990er Jahre und beschäftigen uns mit Ray Caruth, einem Wide Receiver damals der Carolina Panthers, der 1997 im Draft in die Liga kam, eigentlich als ein, ja, schon durchaus als Hoffnungsträger auf seiner Position bei den Panthers. Allerdings, nahm seine Karriere dann ein jähes Ende, denn er wurde dann tatsächlich der erste aktive NFL-Spieler, der im Rahmen einer Mordanklage verurteilt wurde. Also O.J. Simpson, wir erinnern uns, aber der war ja schon auch angeklagt ein paar Jahre vorher, aber kein aktiver mehr zu dem Zeitpunkt. Ray Caruth, als der vor Gericht stand, war er noch ein aktiver NFL-Spieler, mitten in der Karriere eigentlich, und der, ja, hatte einen Mord in Auftrag gegeben, nämlich um seine schwangere Freundin erschießen zu lassen, die nicht ihr gemeinsames Kind nicht abtreiben lassen wollte, was wiederum Ray Caruth gefordert hat und dann zu wirklich absolut grausamen und extremen Mitteln gegriffen hat. Es ist eine Geschichte, ich hatte das letzte Woche, vor zwei Wochen schon mal angedeutet, die heute schon etwas mehr True-Crime-Anleihen haben wird als Sport-Anleihen. Also der Sportanteil ist verhältnismäßig kurz im Vergleich zu vielen anderen Folgen, die wir so machen. Aber es ist eine sehr spannende Geschichte, fand ich, in der Recherche und in der Vorbereitung. Und es ist natürlich auch wirklich es ist schon harter Tobak, ne? Also ich meine, wir sind jetzt hier eigentlich niemand, der irgendwie Triggerwarnung oder sowas raushaut. Aber es gibt natürlich schon ein paar, das sage ich jetzt trotzdem mal, schon ein paar konkretere Beschreibungen, die schon nicht ohne sind, würde ich mal sagen. Aber was mich freut und was ich jetzt auch schon mal sagen kann, und das erinnert mich so ein bisschen an Daniels letzte Folge, zu Gretel Bergmann, wir haben zumindest hinten raus dann doch nochmal so einen etwas positiveren Abschluss in der Folge. Und ich hoffe, damit können wir dann positiv überleiten in, und das ist auch noch heute dran, hinten raus gibt es wieder ein skandalöses Quiz. Heute werde ich wieder geprüft. Daniel hat beim letzten Mal die 3 gepackt, damit den bisherigen Rekord eingestellt. Und ich gehe mal davon aus, dass er nicht will, dass ich das heute nochmal unterbieten kann. Deswegen werden die Hinweise sicherlich nicht ohne sein, aber mal gucken. Dazu dann später mehr.
Also ich muss sagen, ich finde es fair. Ich finde das skandalöse Quiz fair. Nicht leicht, nicht zu schwer. Ich bin ganz zufrieden mit der Zusammensetzung meiner Fragen. Genau, gut. Dazu dann, wie gesagt, später mehr. Das mit der Triggerwarnung, Benny, finde ich ehrlicherweise gut. Also gerade weil du das ja auch mir schon mal erzählt hattest, wie es da zur Sache geht und dass wir heute teilweise auch sehr ins Detail gehen, also wirklich, vielleicht entscheidet ihr euch vorab, inwiefern ihr das bei diesem sensiblen Thema haben möchtet. Und genau, das skandalöse Quiz hast du auch angesprochen. Ich wollte noch eins sagen, als du das auch gerade beschrieben hast, weil wir jetzt auch heute ein Thema kennenlernen werden, was super extrem einfach auch ist und wo ich auch manchmal denke, die NFL, jetzt gerade, wo ich mich auch in letzter Zeit etwas vermehrt auch mit News rund um die NFL und die jetzt nicht nur den Sport betreffen, sondern eben auch abseits vom Sport betreffen, beschäftige, sehe ich, wie unfassbar viele skandalöse News rund um diese Liga produziert werden, beziehungsweise rund auch um die Protagonisten in dieser Liga. Manchmal habe ich mir schon oder schon häufiger gedacht, dass so Dinge, die als kleine Meldungen irgendwo eingehen, wenn die in der Bundesliga passieren würden oder von einem Bundesligaspieler oder der Familie eines Bundesligaspielers, das wäre wahrscheinlich der Skandal des Jahres manchmal in Deutschland oder so. Und diese Liga, das ist teilweise so krass, was da rundherum irgendwie passiert. Also irgendwie irre, aber da muss man echt sagen, das, was heute kommt, das ist dann selbst auch für diese Verhältnisse, muss man echt sagen, ja, nochmal ziemlich krass. Und dann würde ich auch echt sagen, ohne lange weitere Umschweife, Benny, ist es vielleicht jetzt schon für dich an der Zeit loszulegen, außer du wolltest noch irgendwie vorher was loswerden. Ansonsten starten wir jetzt in die Folge rein.
Nee, genau. Ich würde jetzt in die Folge starten. Der Aufbau ist heute noch einmal vorab als Info sehr chronologisch. Also ich meine, das machen wir zwar öfters so, aber trotzdem nochmal der Hinweis, hier gehen wir doch wirklich ziemlich chronologisch vor. Erstmal geht es um den Hauptprotagonisten, um Rekha Ruth, ein bisschen die sportliche Laufbahn. Aber dann kommen wir dann schon relativ schnell diesmal zu diesem ja grausamen Mordkomplott. Das kann man nicht anders sagen. So, aber ich beginne erstmal ganz eben, wie gesagt, ganz klassisch mit den Worten. Rekha Ruth wurde als Ray Lamar Wiggins am 20. Januar 1974 in Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Dort wuchs Ray gemeinsam mit seiner Schwester Samuel bei seiner Mutter Theodore und seinem Stiefvater Samuel auf. Rays biologischer Vater Charles Wiggins, von dem er halt dann auch als ein kleiner Junge den Familiennamen hatte, der hatte keinen Kontakt zur Familie. Trotzdem eben hieß Ray zunächst selbst auch Wiggins mit Nachnamen. Als seine Mutter und sein Stiefvater dann später allerdings heirateten, nahm Ray ebenfalls den dann Familiennamen Caruth an. Der dann übrigens später auch quasi zu seinem, fällt mir nur gerade ein, ich habe es gar nicht notiert oder so, habe es gar nicht für wichtig erachtet, aber mir fällt es gerade ein, zu seinem Spitznamen in der NFL nachher quasi reimt, denn er wurde dann zu Ray the Truth Caruth. Ja, ich bin froh, dass ich das jetzt einmal sagen konnte, ohne groß drüber zu stolpern. Und dabei bleibt es jetzt auch. Wie gesagt, also, er nahm dann den Familiennamen Caruth an, den behielt er auch, selbst als seine Eltern, also seine Mutter und sein Stiefvater, sich dann später nochmal scheiden ließen. So, die Familie wuchs in Oak Park auf. Oak Park ist ein Viertel von Sacramento, das aktuell, also ich meine jetzt 2023 oder auch jetzt in den vergangenen Jahren, ich habe das jetzt natürlich nicht im Detail verfolgt, aber jetzt für diese Folge ein bisschen, das aktuell ziemlich aufblüht, kann man sagen. Viele Geschäfte, Cafés, Restaurants haben dort in den vergangenen Jahren eröffnet und die Lebensqualität hat sich doch deutlich verbessert. Im Vergleich zu der Zeit, wo Rekha Ruth dort aufwuchs, denn damals war es wirklich ein echtes Brennpunktviertel von Sacramento. Drogenmissbrauch und Verbrechen, teils auf offener Straße, waren wirklich an der Tagesordnung. Heute ist die Kriminalitätsrate zwar immer noch hoch, auch höher als im Durchschnitt auf ganz Sacramento gerechnet, aber wie gesagt, deutlich besser als noch vor einigen Jahrzehnten. Dennoch war Ray in seiner Kindheit niemals mit Drogen oder der Polizei in Kontakt gekommen, oder zumindest nicht so, dass man da groß was drüber weiß. Er widmete seine Zeit viel mehr dem Sport. Er spielte Football, Basketball und war auch als Leichtathlet aktiv, vor allem im Laufen. Denn schon damals überzeugte Ray vor allem mit seiner starken Athletik und hohem Tempo. Er war wahnsinnig schnell. Am besten war er aber eben als Footballer. Und als Footballer spielte er dort in der Highschool und bekam nach seiner Highschool-Zeit auch ein College-Stipendium. Caruth ging nach der Highschool auf die University of Colorado Boulder in Boulder im US-Bundesstaat Colorado. Wer hätte das gedacht? Die übrigens eine sehr starke, ich habe da zufällig drüber gestolpert, die eine relativ starke College-Saison gerade. Ich weiß nicht, wer das verfolgt, aber man kann ja auch College-Football teilweise auch gucken. Ich glaube, bei The Zone laufen wöchentlich Spiele. Ich weiß nicht, wer noch vielleicht welche zeigt oder so. Aber die spielen wirklich momentan eine gute Saison. So, aber grundsätzlich dürfte das für Ray damals natürlich ein ziemlicher Kulturschock gewesen sein. Von der Westküste in Kalifornien ging es für ihn nun knapp 1800 Kilometer weiter östlich ins Landesinnere, quasi in die Rocky Mountains. Denn Boulder ist ein Vorort von Denver und liegt im Nordosten der Stadt, hat rund 100.000 Einwohner. Dort ging Caruth dann also ab Anfang der 1990er Jahre auf die University of Colorado Boulder. Das College-Football-Team dort sind die Colorado Buffaloes. Traditionell ein starkes College-Team, habe ich ja gerade gesagt, die sind auch aktuell wieder stark, aber 1990 zum Beispiel haben die sogar die nationale Meisterschaft gewonnen und spielen eben aktuell auch in der Division One, also in der höchsten US-College-Spielklasse. Auch wenn ich immer sagen muss, ich weiß nicht, beschäftigst du dich mal kurz vom Thema weg, beschäftigst du dich ein bisschen mit College-Football, Daniel?
Wirklich aber nur ein bisschen. Also immer eigentlich, wenn, dann rund um den Draft, da schaue ich immer, wie viele, also es gibt ja auch diese Ivy League Colleges, ne, da gucke ich dann immer, das sind so diese, die allerhöchst angesehenen, das ist dann so Princeton und Harvard, und wobei Harvard jetzt, glaube ich, im College Football keine große Rolle spielt, aber trotzdem, auch die sind natürlich trotzdem, oder was ist das hier noch, ach komm, ist auch egal, will ich jetzt nicht zu tief einsteigen, sehr, sehr wenig, und wenn, dann rund um den Draft.
Okay, also ich gucke ehrlicherweise schon immer mal gerne, zum Beispiel, ich habe auch gestern Abend einiges von Texas gegen Kansas gesehen, Aber was mich schon immer gleichermaßen fasziniert und verwirrt hat, ist wirklich dieses Ligasystem im College-Football, weil das sind ja unfassbar viele Teams in verschiedenen Divisions und dann gibt es dann noch Pac-12 und Big-12 und diese ganzen Bowl-Games und so weiter, also wenn man sich da wahrscheinlich richtig intensiv mit beschäftigt, ist das wahrscheinlich nicht so kompliziert, aber für jemanden, der hin und wieder mal guckt, wie mich zum Beispiel, muss ich immer wieder sagen, alter Schwede, ich habe jetzt nicht so wirklich Ahnung, wieso jetzt die gegen die spielen oder so, aber ich muss ehrlicherweise sagen, es macht mir schon Spaß, das zu verfolgen. Aber wie gesagt, es war jetzt völlig.
Naja, es ist halt, was halt wirklich krass ist, ist, das ist ja, also viele von euch werden das wissen, aber das Zuschauerinteresse und die Größe der Stadien und überhaupt im ganzen College-Sport, Football ist auch da an Nummer 1, muss man sagen, auch was die Zuschauerzahlen und so weiter angeht, aber überhaupt College-Sport, wenn wir darüber sprechen, auch in der Ausbildung und welchen Stellenwert Sport in der Gesellschaft hat und so, da kann man mal an die Colleges gucken und schauen, wie viele Zuschauer da sind und dann am Ende auch ehrlicherweise wie, also ihr seht ja, wir können in Deutschland College-Football-Spiele gucken. Ja, also andersrum wäre das ja alles, ich will jetzt nicht anfangen, diesen sehr, sehr schiefen Vergleich zum Universitätssport zu bringen, das hat nichts miteinander zu tun, aber dass jetzt hier irgendwas, was im Nachwuchssportfördersystem passiert, um es mal ganz grob zu sagen, in den USA übertragen werden würde, ja, wie undenkbar ist das? Also das ist ja. Das ist so undenkbar, dass man es schon gar nicht aussprechen kann, aber das zeigt eben, wie groß dieser Stellenwert des College Sports und NFL oder des Footballs im Speziellen in den USA ist. Also wir reden wirklich, also es gab schon Spiele mit 70.000, 80.000, teilweise die Stadien sind halt unfassbar groß und die sind halt einfach voll, gerade wenn es zu den großen Spielen geht. Natürlich rekrutiert sich das, letzten Satz noch dazu, auch aus den anderen Mitstudentinnen und Studenten eben aus diesem College, das ist halt einfach, wenn da das College-Football-Team spielt, dann ist halt das halbe College da schon mal im Stadion. Das gehört halt auch mit dazu. Aber trotzdem, einen Satz vielleicht noch dazu, weil du es gerade gesagt hast, der war auch in der Leichtathletik und als Läufer, Sprinter und so weiter aktiv. Das ist auch total üblich, ne? dass die schnellen Jungs im Football parallel dazu auch in den Universitätsteams in der Leichtathletik sind, weil die halt alle athletischen Fähigkeiten mitbringen. Und du hast es ist überhaupt keine Seltenheit, dass einige der besten Footballspieler, also der besten Ballempfänger, die dann nachher auch mit dem Ball laufen und so weiter, ja, dass die auch in den College-Teams zu den besten Sprintern gehören. Also auch heute noch in der NFL irgendwie so ein Tyreek Hill oder so, das ist so eine Rakete, der läuft halt auch die 100 Meter unter 11 Sekunden und also deutlich unter 11. Ich glaube, es gibt auch welche, die wirklich um die 10-0 herumlaufen. Was ja dann schon wirklich schneller ist als der schnellste deutsche Sprinter. Also das ist keine Seltenheit.
Also ich habe tatsächlich gestern sogar irgendwo gelesen, da ging es um die Miami Dolphins eben, ne, wo ja auch Tyreek Hill ist und die vier Wide Receiver, die da genannt worden sind, oder ich weiß nicht, ob da ein Running Back zwischen war, auf jeden Fall hatte, ich weiß nicht, ist irgendwo bei X, vormals Twitter, wie man, glaube ich, mittlerweile sagt, hatte irgendwo, glaube ich, ein US-Journalist oder so geschrieben, das wär durchaus auch eine schlagkräftige 4x100-Meter-Staffel, die Wide Receiver von den Dolphins, weil die wohl so extrem schnell sind. Also wirklich, der Vergleich passt auf jeden Fall. So, Rick Ruth, ich weiß nicht, ob der so schnell war, ehrlich gesagt, aber er war auf jeden Fall auch schnell. Und jetzt kommen wir wieder nach Colorado, Boulder, in die Uni dort. Der spielte dort eben 4 Jahre lang als Wide Receiver, wie Daniel gerade schon richtig gesagt hat, als Passempfänger. Also wer jetzt keinen Football kennt, ne, wenn der Quarterback den Ball wirft, dann wirft er den in vielen Fällen eben zu einem Wide Receiver. Und die fangen dann im Optimalfall den Ball und laufen dann noch so viele Yards, wie möglich ist. Und Caruth zeigte dort wirklich starke Leistungen in seinen 4 Jahren. 1996, in seinem letzten Jahr am College, wurde er sogar ins All-American First Team gewählt, gehörte somit zu den besten College-Wide-Receivern in den gesamten USA. Diese All-American-Teams oder All-Rookie-Teams oder keine Ahnung, das gibt es ja in mehreren Sportarten in den USA. All-American sind dann, glaube ich, immer die College-Teams. Also das ist schon, wenn du da reinkommst, das ist quasi, wenn man jetzt sagt, aus allen Spielern der Liga zum Beispiel, wenn es jetzt aus der NFL nehmen, werden quasi Positionen entsprechend für eine Mannschaft besetzt, so wie die Top 11 im Fußball so ein bisschen. Ne? Nur natürlich sind es jetzt hier viel mehr Spieler, weil es ja auch eine Offense und eine Defense gibt und so. Aber in der Offense sind es ja dann auch 11 beim Football. Und da ins All-American First Team zu kommen, es gibt ja dann auch oft ein Second Team, ein Third Team, wo dann quasi die zweitbeste 11, die drittbeste 11, um jetzt das Fußballbeispiel weiterzuführen. Also da ins First Team zu kommen, ist schon echt eine Leistung. Also damit ist schon klar, Ray Caruth war wirklich einer der allerbesten Wide Receiver am College im Jahr 1996. Daniel, du möchtest was einschieben?
Ich konnte auf die Schnelle finden, dass sein Personal Record, seine persönliche Bestleistung über 100 Meter bei 10,6 Sekunden liegt. Also,
ah, krass, okay.
Also schnell, super. Aber nicht jetzt Weltklasse-Sprinter schnell. Aber sehr schnell natürlich.
Aber zweifellos für einen Nicht-Leichtathleten dann später, das ist absolut. Schon verdammt, ja, verdammt absolut. Flott. Ja. So, ja, wie gesagt, 4 Jahre im College, All-American First Team im letzten Jahr, einer der besten College Wide Receiver der USA, und nach 4 Jahren im College wollte Caruth jetzt eben seinen Traum vom NFL-Profi verwirklichen. Und 1997 war es dann soweit. Im alljährlichen NFL-Draft, über den haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen, wurde der damals 23-jährige Caruth als 27. Pick in der ersten Runde von den Carolina Panthers ausgewählt. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment nicht super spektakulär, aber wirklich, grundsätzlich kann man sagen, ein First-Round-Pick, also ein Pick in der ersten Runde, das ist auf jeden Fall immer was Besonderes. Ja, damit gehört man definitiv zum erweiterten Kreis der größten Hoffnungsträger unter den eben dann jungen Neuankömmlingen in der Liga. Und zudem ist es auch entscheidend für das Gehalt zum Start in der Liga, das nämlich nach Draft-Position und Runde sortiert wird. Also wenn man in der ersten Runde gedraftet wird, bekommt man auf jeden Fall mehr, als wenn man zum Beispiel in der dritten Runde gedraftet wird oder so weiter. Von daher ist das für die Spieler, für die jungen Spieler, für die Rookies eben von besonderer Bedeutung, auch finanziell, nicht nur aus sportlicher Sicht. Und das auch noch mal kurz als Fakt zwischendrin, Caruth wurde damals als 4. Wide Receiver gedraftet, also 27. Spieler insgesamt in dem Draft, aber unter den Wide Receivern eben an Nummer 4. Und damit ist auch klar, also wirklich als eines der Top-Talente auf seiner Position. Und er unterschrieb dann bei den Carolina Panthers einen 4-Jahres-Vertrag, der ihm 3,7 Millionen Dollar plus einen 1,3 Millionen Bonus einbringen sollte, also einen Signing-Bonus, die gibt es ja auch in den USA sehr häufig. Und die Panthers damals, das muss man auch sagen, wirklich ein starkes Team, das Ambitionen hatte. Im Vorjahr, also 96, waren die Panthers erst im NFC Championship Game, quasi dem Halbfinale vor dem Super Bowl, gegen die Green Bay Packers, den späteren Super Bowl-Gewinner, ausgeschieden. Aber also gehörte Carolina wirklich absolut zu den absoluten Top-Teams im Vorjahr. Und in ihrer Division, der NFC West, wurden sie mit 12 Siegen und 4 Niederlagen in der Regular Season Erster vor den San Francisco 49ers. Also wirklich eine Spitzenmannschaft im Vorjahr gewesen. Und das wirklich ganz spannend, habe ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst aus dem Stegreif. Die Panthers ja heute wirklich, also nicht mehr aus der NFL wegzudenken, die kennt man ja, wenn man NFL verfolgt, seit vielen Jahren. Aber damals waren die tatsächlich noch ganz frisch dabei, denn das Franchise wurde erst in der ersten Hälfte der 1990er Jahre ins Leben gerufen und spielte die erste Saison tatsächlich erst 1995. Also da muss ich wirklich sagen, ich meine, das kennt man ja aus den USA teilweise, ne? Da gibt es ja in vielen Sportarten immer mal wieder irgendwo einen Umzug oder so. Gerade in der NFL passiert das ja auch häufig. Da gibt es jetzt auch die Las Vegas Raiders zum Beispiel. Die sind ja erst seit einigen Jahren dabei. Aber die 90er, jetzt ist schon eine Zeit, wo ich die NFL mehr oder weniger gar nicht verfolgt habe damals, aus Altersgründen und weil es natürlich auch nicht so einfach zu schauen war wie heute. Daniel, geht's vermutlich ähnlich. Hätte ich nicht gewusst, dass die Panthers erst 95 in die Liga gekommen sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, hätte ich nicht gewusst. Hätte ich, auch wenn ich hätte raten müssen, wäre ich völlig auf dem Schlauch gestanden. Nur das vielleicht nochmal zu erklären. Du hast es ja schon angedeutet, aber vielleicht diejenigen, die sich da gar nicht mit beschäftigen und die als Sportsystem, sage ich mal, eher unser einheimisches, auch Ligensystem kennen, dieser Umzug, was Benny meint, also es ist halt, ja, wo Benny sagt, das ist gang und gäbe. Das heißt also, wenn ein Owner, ein Besitzer wechselt, der zum Beispiel in einer anderen Stadt sitzt oder auch aus anderen Gründen, dann ziehen wirklich Teams von einer Stadt in die andere Stadt um. Also das Beispiel, das Benny gerade genannt hat, die Las Vegas Raiders waren vorher die Oakland Raiders. Und ich glaube, bevor sie die Oakland Raiders waren, waren sie mal die Los Angeles Raiders.
Richtig.
Das ist hier völlig undenkbar, dass Borussia Dortmund irgendwann, ja, weiß ich auch nicht. Also wie soll das gehen? Ne? Also bei uns ist es halt komplett an den Ort gebunden und verwurzelt. Und in den USA ist der Umzug einer Franchise etwas Normales. Also.
Genau. Das kann dann wirklich dazu führen, dass du plötzlich dann einfach in deiner Stadt, wo du seit Jahren zum Football gehst, plötzlich einfach keine Mannschaft mehr hast.
Ja.
Ne? Also das ist wirklich möglich. Und ich meine, es gibt dann Städte, die in den letzten Jahren wirklich richtig unglaublich aufgedreht haben. Las Vegas nämlich zum Beispiel ist ja eine Stadt, die vor 10 Jahren, glaube ich noch, oder 10, 15 Jahren überhaupt kein Team in den großen Ligen hatte und ja, mittlerweile richtig auftritt. Die haben ja auch noch ein erfolgreiches Eishockey-Team mittlerweile, ne, die Las Vegas Raiders im Football. Ich glaube, die planen zumindest Baseball auch. Ich weiß nicht, wie es in der NBA aussieht, ehrlich gesagt. Das kommt jetzt auch völlig aus der Hüfte geschossen, aber nur mal so als Beispiel. Da können sich dann wirklich richtig Sachen entwickeln und andere Städte gehen dann plötzlich komplett leer aus. Das ist schon irgendwie aus unserer Sicht, ist ja wirklich unvorstellbar, muss man wirklich sagen. So, aber wir springen jetzt nochmal zurück in die 90er. Wie gesagt, die Carolina Panthers, die hatten 96, beziehungsweise im Frühjahr 97 war ja dann, logischerweise waren dann in die Playoffs, wirklich eine starke Saison, obwohl sie erst 95 in die Liga gekommen sind. Und ja, 1997 wollte man dann natürlich eigentlich einen draufsetzen, ne, in dem Team um Quarterback Kerry Collins, der damals der Starting Quarterback für die Panthers war. Und da kam dann eben Ray Caruth 1997 ein neuer Hoffnungsträger als Wide Receiver ins Team für die Offense eben der Panthers. Und Ray Caruth hatte, kann man nicht anders sagen, wirklich eine gute Rookie-Saison. In Woche 5 der NFL-Saison 97, also quasi dem fünften Spieltag, wenn ich jetzt nochmal aus deutscher Sicht spreche, machte er seinen ersten NFL-Touchdown. Im Saisonverlauf sollten noch drei weitere dazukommen und insgesamt wurde er in 14 von 16 Saisonspielen als Starter aufgestellt. Besonders seine hohe Geschwindigkeit hatten wir eben schon mal angesprochen. Daniel sagte es, 10,62 oder was waren es?
10,60, ja.
10,60 machte ihn damals eben auch wirklich zu einem Faktor und zu einer potenziellen Gefahr für jede Defensive. Und in der ganzen Saison, in seiner ersten Rookie-Saison, fing er 44 Pässe für insgesamt 545 Yards. Das sind jetzt, wer sich jetzt in der NFL auskennt, der weiß das, das sind jetzt keine rekordverdächtigen Statistiken, aber für einen Rookie durchaus bemerkenswert, sag ich mal. Denn er war damals auch nach Wesley Walls der zweitbeste Wide Receiver der Panthers in dieser Saison. Also Ray Caruth war definitiv ein in seiner ersten Saison ein Panthers-Spieler, mit dem die sicherlich zufrieden waren in Carolina nach dem Draft. Doch trotz der guten Leistung von Caruth verpassten die Panthers die Playoffs. Sie gewannen 1997 nur 7 von 16 Saisonspielen. Also unterm Strich für das ganze Team auf jeden Fall ein enttäuschendes Jahr. Caruth selbst schaffte es am Ende der Saison aber ins All-Rookie-Team der NFL. Und da jetzt hier auch nochmal kurz die Erklärung. Ich habe es ja eben schon mal angedeutet für das All-American-Team. Bei dem All-Rookie-Team jetzt zum Beispiel wählen Journalisten am Ende der Saison für jede Position den ihrer Meinung nach besten Rookie in der NFL. Zwei Plätze gibt es eben für die Position des Wide Receivers und einer davon wurde dann Ray Caruth. Also wirklich ein erfolgreiches Jahr. Und mit dieser starken Rookie-Saison im Rücken wollte Caruth 1998 dann in der kommenden Saison natürlich noch einen draufsetzen. Doch das Jahr wurde sportlich zu einer Katastrophe für ihn, das kann man nicht anders sagen. Schon im ersten Saisonspiel gegen die Atlanta Falcons verletzte sich Caruth am Fuß. Er musste verletzt ausgewechselt werden und die Diagnose damals verstauchter Knöchel. Er sollte eigentlich nach kurzer Zeit wieder spielen können, doch die Schmerzen wurden größer und größer und eine weitere Untersuchung zeigte dann, dass ein Knochen in seinem rechten Fuß gebrochen war, was man bei der ersten Diagnose übersehen hatte offensichtlich. Und damit waren die Verletzungen doch deutlich, deutlich schwerwiegender. Caruth musste operiert werden und fiel für den Rest der Saison 1998 verletzt aus. Für die Panthers insgesamt war es ebenfalls wirklich ein Jahr zum Vergessen, kann man nicht anders sagen. Mit gerade mal 4 Siegen wurden sie Vorletzter ihrer Division und verpassten die Playoffs wirklich deutlich. 1999 sollte dann natürlich, so ist der Plan jedes Mal bei jedem Team, in jeder Sportart, glaube ich, alles besser werden. Aber die Verletzung bei Caruth verheilte und Caruth startete am 12. September wieder als Wide Receiver bei den Panthers gegen die New Orleans Saints und er machte auch die ersten 5 Saisonspiele, aber jetzt kommt das Aber, was ich eben schon eingebaut habe, am 17. Oktober 1999 verletzte er sich erneut am rechten Fuß und fiel danach aus. Was damals wirklich noch niemand wissen konnte, wie auch Ray Caruth würde nie wieder ein NFL-Spiel bestreiten. Also sein letztes Spiel war aber am 17. Oktober 1999, als er das Spiel verlassen musste gegen die 49ers mit einer Verletzung am rechten Fuß. Und warum sollte er nie wieder ein NFL-Spiel bestreiten? Ja, das lag eben nicht an seiner Verletzung oder an irgendwelchen sportlichen Gründen oder so weiter, sondern ja, im Hintergrund bzw. im Privaten lief bei Caruth noch etwas ganz anderes ab und das war wirklich absolut furchtbar. Und darauf gehen wir jetzt näher ein. machen wir nochmal einen kleinen zeitlichen Sprung zurück, nämlich ins Jahr 1998. Wir waren gerade schon im Herbst 99, gehen jetzt nochmal ins Jahr 1998 zurück, genauer gesagt in den Juni 1998. Da lernte Carruth nämlich auf einer Poolparty eine gewisse Cherika Adams kennen. Adams wurde am 30. Juni 1975 in Kings Mountain in North Carolina geboren und war damit rund 1,5 Jahre jünger als Ray Carruth. North Carolina, klar, Carolina Panthers, die spielen in Charlotte, US-Bundesstaat North Carolina, um hier nochmal den Bezug deutlich zu machen. Cherika Adams war Immobilienmaklerin von Beruf, arbeitete aber außerdem auch noch als Tänzerin in einem Stripclub. Und Carruth und Adams trafen sich im Sommer 1998 ein paar Mal, doch es wurde nichts Ernstes. Beide waren noch in anderen Beziehungen und verloren sich dann auch nach einigen Wochen zunächst auch wieder aus den Augen. Bis zum November 1998, da ging Carruth nämlich mit einigen Panthers-Spielern zu einer Geburtstagsparty eines Teamkollegen und die Party fand eben in dem Stripclub statt, in dem Cherika Adams arbeitete. Von da an trafen sich Ray und Cherika öfter und hatten auch regelmäßig Sex miteinander. Ob und wie ernst die Beziehung wirklich war, lässt sich heute gar nicht so einfach auflösen, denn während Carruth im Nachhinein sagte, dass es nicht um Liebe gegangen sei, sondern dass sie sich nur hin und wieder getroffen hätten, um miteinander zu schlafen und eigentlich beide nicht mehr wollten, laut seiner Aussage, behaupteten Freunde von Cherika Adams, dass sie definitiv mehr wollte und auch eine Familie mit Carruth gründen wollte. Dazu muss man wissen, Cherika wollte unbedingt Kinder haben. Sie war zuvor schon mal schwanger von einem anderen Mann, aber ließ das Kind damals abtreiben und das lag im Nachhinein wirklich schwer auf ihrem Gewissen, etwas, was sie nie wieder tun wollte. Carruth hingegen war zu dem Zeitpunkt bereits Vater. Er schwängerte noch in Sacramento seine frühere Highschool-Liebe und die bekam einen gemeinsamen Sohn, für den Carruth damals bereits Unterhalt zahlen musste. Carruth und Cherika Adams trafen sich nun also, nachdem sie sich auf dieser Geburtstagsparty wieder getroffen haben, mehrfach und regelmäßig. Und Cherika Adams wurde im März 1999 schwanger. Und es gab von Beginn an keine Zweifel, dass Ray Carruth der Vater war. Als der davon erfuhr, war für ihn allerdings vor allem eines klar: Er wollte das Kind auf keinen Fall. Carruth wollte keine echte Beziehung zu Cherika Adams und auch keine Familie mit ihr gründen. Zudem war er 1999 nach einigen, ich sag mal, fragwürdigen Investitionen in finanziellen Schwierigkeiten und zusätzlich noch besorgt aufgrund seiner Verletzungsmisere. Er hatte ja das Jahr 98 quasi gar nicht spielen können in der NFL und war jetzt erst wieder auf dem Weg der Regeneration. Also bat er Cherika, das Kind abzutreiben. Doch Cherika weigerte sich. Sie wollte gerade nach der Abtreibung, die sie zuvor schon durchgemacht hatte, dieses Mal ihr Kind unbedingt bekommen. Das wiederum akzeptierte Carruth nicht. Der überlegte stattdessen, wie er Cherika doch noch zur Abtreibung bringen konnte, wobei man eigentlich schon eher zwingen sagen muss, also wie er sie zur Abtreibung zwingen kann. Doch bis er einen konkreten Plan dazu ausheckte, dauerte es noch. Konkret gesagt dauerte es, bis Carruth einen gewissen Van Brad Watkins kennenlernte. Watkins war Türsteher in einem Stripclub in Charlotte und Carruth lernte ihn 1999 durch einen gemeinsamen Freund kennen. Watkins stammt aus New York und war, so deutlich muss man das eigentlich sagen, der war nicht nur ein Krimineller, sondern ein Schwerverbrecher. Zum damaligen Zeitpunkt war er bereits mehrfach vorbestraft, hatte schon mehrfach im Gefängnis gesessen und laut eigener Aussagen war er sogar ein Auftragsmörder. Er habe, bevor er Carruth getroffen hat, bereits 4 Menschen getötet, hat er gesagt. Allesamt Auftragsmorde, wie Watkins später mal dann erklärte. Und Carruth sah nun offenbar in Watkins die Möglichkeit, Cherika Adams doch noch zur Abtreibung zu drängen. Etwa 3 Wochen, nachdem sie sich kennengelernt hatten, also Carruth, mein Gott, der Name, und Watkins, verabredete sich Carruth mit dem Türsteher, um ihm einen Vorschlag zu unterbreiten. Er wollte, dass Watkins Cherika Adams verprügelt und so zur Abtreibung zwingt. Er fragte Watkins, wie viel ihn das kosten würde, aber Watkins soll darauf geantwortet haben, Zitat: Ich schlage keine Frauen, ich töte Menschen. Doch trotz dieser schockierenden Aussage ließ Carruth nicht locker und er einigte sich mit Watkins auf einen anderen, sogar noch schlimmeren Plan, nämlich die schwangere Cherika Adams zu ermorden. Carruth würde Watkins $3,000 vorab zahlen und dann nochmal weitere $3,000, nachdem der Auftragsmord ausgeführt war. Und so ging es dann los. In den nächsten Wochen und Monaten fing Watkins an, Cherika Adams zu beobachten, man kann vielleicht sogar sagen zu stalken, also ihre Tagesabläufe genau zu studieren, denn man ja, die beiden waren immer auf der Suche, also die beiden im Sinne von Watkins und Caruth waren immer auf der Suche quasi nach dem perfekten Anschlagsplan im Prinzip. Wo könnte man Sharika Adams ermorden, ohne dass es Zeugen gibt, etc. Und so, darüber diskutierten die beiden auch wirklich über Wochen, über Monate, aber sie konnten sich nicht festlegen, obwohl sie mehrfach soll es schon einen so konkreten Plan gegeben haben, dass es kurz vor der Ausführung gestanden habe. Aber am Ende, warum auch immer, ist es nicht dazu gekommen. Eine Idee nur mal, ich habe ein Beispiel rausgesucht. Eine Idee war beispielsweise, Adams zu ermorden, während Caruth im Sommer 1999 im Trainingslager mit den Carolina Panthers in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina war. So wollte sich Caruth halt ein perfektes Alibi verschaffen, indem er nicht mal im gleichen Bundesstaat war. Aber genau wie alle anderen Pläne, habe ich ja gerade schon mal gesagt, der beiden Verschwörer wurde auch dieser nicht umgesetzt. Warum genau, ist tatsächlich nicht so genau klar. Möglicherweise, weil Watkins tatsächlich doch noch einen Funken Gewissen hatte, der ihn eine Zeit lang zurückhielt. Denn laut eigener Aussage habe er sich bei dem Gedanken, einer Frau weh zu tun oder sie gar zu ermorden, unwohl gefühlt. Aber, und das muss man jetzt auch ganz deutlich sagen, später hat es dann natürlich trotzdem getan. Ne? Also, was man von der Aussage halten kann, sei mal dahingestellt. Was aber auf jeden Fall klar war, ihnen liegt die Zeit davon, also Watkins und Caruth, denn es war mittlerweile November 1999 und Sharika Adams war inzwischen im 8. Monat schwanger. Caruth wurde immer ungeduldiger und wollte jetzt endlich Taten sehen. Und obwohl es sich zuvor über Monate hinzog, ging es dann im November 1999 plötzlich ganz schnell. Doch bevor wir näher darauf eingehen und was dann passierte, machen wir jetzt bei ja, etwas mehr als einer halben Stunde einmal eine kurze Pause. Ihr kennt das von uns, wir hören heute Haunted, habe ich rausgesucht. Und danach melden wir uns zurück mit dem, ja, so deutlich muss ich das sagen, dunkelsten Kapitel dieser wirklich furchtbaren Geschichte, nämlich dem Mordanschlag auf die schwangere Sharika Adams. Bis gleich. Da sind wir wieder und wir springen direkt wieder in den November 1999. Nochmal kurz zur Erinnerung, die damals 24 Jahre alte Sharika Adams war bereits im 8. Monat schwanger mit dem Kind von NFL-Wide-Receiver Ray Caruth. Die NFL-Saison damals war natürlich auch bereits in vollem Gange. Caruth hatte die ersten 5 Saisonspiele für die Panthers gemacht, verletzte sich aber am 17. Oktober 1999 beim Spiel gegen die San Francisco 49ers erneut am rechten Fuß und fiel wieder aus, nachdem er ja schon 98 mehr oder weniger das ganze Jahr aussetzen musste mit einer Verletzung. Doch neben dem Plan, wieder fit zu werden und wieder zu spielen, hackte er eben im Hintergrund noch einen ganz anderen, sehr düsteren Plan aus, nämlich Sharika Adams und ihren ungeborenen Sohn ermorden zu lassen, um keinen Unterhalt zahlen zu müssen. Und das muss man sich auch mal vorstellen, ne? Also der ist ja wirklich, während er ganz normal die ersten Saisonspiele in der NFL machte, im Training war und so weiter, so eine Geschichte lief da im Hintergrund. Also das ist wirklich irre, finde ich. So, wie eben schon gesagt, er hatte dafür mit Van Brett Watkins, einen Schwerverbrecher, als Auftragskiller angeheuert, der eben laut eigener Aussage bereits 4 Menschen auf dem Gewissen hatte. Doch über Monate passierte nichts, denn das Ganze startete ja eigentlich schon im Frühjahr 99, bis dann eben zum November 1999, genauer gesagt dem 16. November 1999, denn für diesen Tag schmiedete Caruth nun den Mordplan, der dann auch wirklich ausgeführt werden sollte. Und wie der zustande kam, also dieser Mordplan, kam später dann durch mehrere Aussagen vor Gericht genauer ans Licht. So hatte sich Caruth für den 16. November 99 mit Sharika Adams zu einem Date verabredet. Er wollte mit ihr in Charlotte ins Kino gehen und Caruth besprach mit ihr, dass er nach dem Film bei Adams übernachten würde. Der Grund dafür, Caruth wollte sicherstellen, dass sie mit 2 Autos unterwegs waren. Also nochmal kurz für den Hinterkopf, die wohnten nicht zusammen oder so weiter. Ne? Die waren zwar schon ein Paar, würde ich jetzt sagen, auch wenn Caruth immer so später immer so getan hat, als wenn das ja eigentlich nur so eine Beziehung auf körperlicher Basis gewesen sei, sage ich mal. Aber die haben sich eben halt auch so getroffen und sind essen gegangen oder ins Kino gegangen und so weiter. Und eben halt auch an diesem 16. November. Und wie gesagt, Caruth hatte den Plan dass sie mit zwei Autos unterwegs sein müssen für seinen Mordplan. Und deswegen sagt er Adams, dass er bei ihr übernachten würde. Daher diese Ausrede im Prinzip, um mit zwei Autos zu fahren. Wenige Stunden vor dem Date traf sich Carruth aber zu Hause mit Watkins und noch zwei anderen Männern, um den Mordanschlag zu besprechen. Bei diesen anderen Männern handelte es sich um zwei Drogendealer aus der Gegend, einen gewissen Michael Kennedy und dessen Kumpel Stanley Abraham. Und Carruths Plan war, nach seinem Date mit Jerica Adams sollte Van Brett Watkins zuschlagen. Die Idee war, Carruth und Adams würden mit je ihrem eigenen Auto auf dem Heimweg sein. Carruth würde vor Adams fahren und an einem ruhigen Stück, einer ruhigen Straße, bremsen und stehen bleiben, wodurch Adams ebenfalls abbremsen und anhalten müsste. Dann sollte Watkins in einem dritten Auto, in dem dann eben auch Kennedy und Abraham saßen, neben Adams Wagen anhalten und Watkins würde Jerica Adams dann erschießen. Carruth wollte unbedingt, dass das Trio einen möglichst unauffälligen Wagen nutzt, also mietete Kennedy einen Nissan Maxima. Wer das Auto nicht kennt, das ist so ein relativ, relativ standardmäßiger Fünftürer, würde ich jetzt mal sagen. Kann ja mal nach Fotos googeln oder sowas. Doch noch bevor es wirklich losging, gab es noch ein Problem, denn Watkins war ohne Waffe zu dem Treffen gekommen. Aber wie schon beim Auto, konnte auch hier Kennedy Abhilfe schaffen. Er sagte, dass er einen Freund habe, der ihm kurzfristig eine Waffe verkaufen könnte. Und so besorgte Kennedy einen Revolver und gab diesen Watkins. Am Abend des 16. November gingen dann Ray Carruth und die hochschwangere Jerica Adams auf ihr Date. In der Zwischenzeit fuhren Kennedy, Abraham und Watkins für mehrere Stunden einfach nur quer durch Charlotte umher und warteten eben, bis Carruth und Adams aus dem Kino kamen. Das Date endete um kurz vor Mitternacht und dann machten sich Carruth und Adams, wie vom NFL-Profi geplant, in zwei unterschiedlichen Autos auf den Heimweg in Richtung von Adams Wohnung. Und ebenfalls wie zuvor geplant fuhr Carruth mit seinem SUV, einem Ford Expedition, voraus und Jerica Adams mit ihrem schwarzen BMW dahinter. Was sie zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste, hinter ihr fuhr ein weiteres Auto, in dem ihr Attentäter sitzen sollte. Die drei Autos fuhren die Railroad in Charlotte entlang. Die Straße liegt im Süden von Charlotte und führt quasi immer weiter vom Stadtzentrum weg. Kurz vor einer kaum belebten Kreuzung zum McAndrew Drive, westlich liegt ein kleines Waldstück mit einem kleinen See und kurz vor der Kreuzung auch ein kleiner Bach, aber da ist jetzt wirklich jetzt, da wohnen schon Menschen, aber das ist jetzt kein wirklich bewohntes Gebiet. Kurz eben vor dieser Kreuzung hielt Carruth sein Auto mitten auf der Straße an. Adams wusste natürlich nicht, was los war. Sie dachte möglicherweise, keine Ahnung, Carruth hat vielleicht eine Panne oder was ähnliches. Also stoppte auch sie hinter ihm. Doch bevor sie merken konnte, was wirklich los war, zog Michael Kennedy mit seinem Nissan Maxima links vorbei und hielt genau neben dem Auto von Adams, so quasi, dass die Beifahrerseite genau auf der Fahrerseite, auf Höhe der Fahrerseite lag. Und Adams mit ihrem BMW somit zwischen beiden Fahrzeugen eingekeilt war, nach vorne und nach links. Und Van Brett Watkins saß auf dem Beifahrersitz des Nissans, zog den Revolver und schoss insgesamt viermal auf Jerica Adams. Sie wurde im Hals, in der Brust und im Rücken getroffen. Ray Carruth fuhr davon, also der raste quasi, als die Schüsse fielen, sofort los. Watkins sollte sich eigentlich noch vergewissern, dass Adams wirklich tot war, so war der Plan. Doch auch Kennedy, der ja am Steuer des Nissan saß, raste sofort vom Tatort weg nach den Schüssen. Watkins sagte später vor Gericht, dass er auch überlegt habe, Kennedy und Abraham noch zu töten, um keine weiteren Zeugen zu hinterlassen, aber dass er nicht mehr genug Munition hatte, sodass es ihm zu riskant erschien gegen die beiden Männer, die mit ihm im Auto saßen. Die Mordverschwörer waren nun also weg und die von vier Schüssen getroffene und natürlich schwer verletzte Jerica Adams blieb alleine und blutend in ihrem Auto zurück. Aber sie war noch am Leben. Und obwohl Adams schwerst verletzt war, gelang es ihr noch, mit ihrem Auto einige hundert Meter weiter in eine nahegelegene Einfahrt zu fahren. Mit ihrem Handy, das sie einige Monate zuvor ausgerechnet Ray Carruth geschenkt hatte, schaffte sie es, den Notruf zu wählen und der Notruf ging um kurz vor 0.30 Uhr ein. Der Dialog in diesem Notruf wurde später öffentlich gemacht. Der lief nämlich direkt am Anfang quasi bei den, Opening Statements, also bei den Eröffnungsstatements der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung beim späteren Prozess. Und deswegen gibt es den quasi zitatmäßig wurde der quasi wiedergegeben. Und da zitiere ich jetzt auch ein paar Sätze draus. Aus der Notrufzentrale meldete sich halt eine Stimme mit den Worten: 911 Baker, brauchen Sie Polizei, Feuerwehr oder einen Notarzt? Und Adams antwortete: Polizei, ich wurde angeschossen. Adams sagte dann, wo sie sich befindet, dass sie im achten Monat schwanger war und während einer Fahrt in ihrem Auto angeschossen wurde. Die Frau in der Notrufzentrale fragte dann, was passiert ist, und Adams antwortete, Zitat, Ich bin in meinem Auto dem Vater meines Babys gefolgt, Ray Caruth, dem Footballspieler. Die Notrufzentrale, also glauben Sie, dass er es getan hat? Sharika, er war im Auto vor mir und hat gebremst. Dann ist jemand neben mich gefahren und hat es getan. Die Notrufzentrale, und wo ist er dann hin? Sharika, er ist einfach weggefahren. Ich glaube, dass er es getan hat. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Dann endete der Notruf. Adams drückte in der Einfahrt, in der sie mittlerweile stand, noch auf die Hupe und alarmierte damit den dort wohnenden Mann, einen gewissen Farrell Blalock, der gerade in der Bibel gelesen hatte, als er das Hupen vor seinem Haus hörte. Blalock versuchte zu helfen, so gut es ging, aber 12 Minuten nach dem Notruf trafen dann Polizei und Notarzt ein. Die Sanitäter brachten die schwer verwundete Adams ins Krankenhaus. Dort wurde in einer Not-OP per Kaiserschnitt ihr Sohn auf die Welt gebracht. Um genau 1.42 Uhr, also dann jetzt am 17. November, und damit rund 80 Minuten, nachdem Adams angeschossen worden war. Das Baby bekam den Namen Chancellor Lee Adams, war aber in einem so schlechten gesundheitlichen Zustand, dass die Ärzte befürchteten, dass der Junge die Nacht oder die nächsten Tage nicht überleben würde. Sharika Adams überstand die Nacht dank einer Not-OP und erlangte rund 7 Stunden nach der Geburt ihres Jungen wieder das Bewusstsein. Da warteten bereits 2 Polizisten der Mordkommission im Krankenhaus, um sie zu befragen. Adams konnte nicht sprechen, kommunizierte daher mit den Detectives, indem sie auf einen Notizblock schrieb. Und so versuchte Adams dann eben, die Fragen der Polizei im Krankenhaus zu beantworten. Sie schrieb, Zitat jetzt wieder, er, also Ray Caruth, fuhr vor mir und hielt auf der Straße an, dann fuhr ein Auto neben mich, aus dem auf mich geschossen wurde. Er blockierte mich von vorne, nach den Schüssen fuhr er davon. Die Detectives fragten sie, ob sie glaube, dass Caruth in den Mordanschlag involviert war. Darauf antwortete Adams auf dem Notizblock mit einem Fragezeichen. Aber sie schrieb auf, dass sie, als sie aus dem Kino ging, hörte, wie Caruth mit jemandem telefonierte und sagte, wir fahren jetzt los. Nach ein paar weiteren Fragen verlor sie dann erneut das Bewusstsein und sie sollte es tragischerweise nie mehr zurückerlangen. Die Polizei fuhr danach zu Ray Caruth und brachte ihn zu einer Befragung aufs Revier. In der Zwischenzeit verschlechterte sich der Zustand von Adams immer mehr. Zum Erstaunen der Ärzte galt es aber nicht für den kleinen Chancellor Lee, der ja mit, was wären das gewesen, ungefähr 7,5 Monaten oder sowas dann auf die Welt gekommen war. Also 7,5 Monaten in der Schwangerschaft natürlich. Er war stabil, obwohl die Ärzte vor Ort weiterhin einen Hirnschaden befürchteten. Die polizeilichen Ermittlungen führten aber zu schnellen Erfolgen, besonders nachdem Michael Kennedy geschnappt und verhört wurde. Nach seiner Aussage schaffte es die Polizei auch, den Attentäter Van Brett Watkins zu finden und zu verhaften. Der wiederum belastete Caruth schwer, sofort, sodass auch der kurz darauf verhaftet wurde. Nach einigen Tagen gelang es Caruth aber, die Kaution in Höhe von $3 Millionen aufzubringen und wieder auf freien Fuß zu gelangen. Dafür gab es aber mehrere Bedingungen. Er durfte Mecklenburg County, quasi den, also aus deutscher Sicht würde ich sagen Landkreis im Großraum Charlotte, nicht verlassen und musste sich stellen, falls entweder Sharika Adams oder der kleine Junge Chancellor Lee sterben sollten. Und tragischerweise passierte eines davon wenige Wochen später, nämlich am 14. Dezember 1999. Um genau 12.43 Uhr mittags starb Sharika Adams nach fast einem Monat im Koma im Krankenhaus. Sie wurde nur 24 Jahre alt. Das bedeutete nun gleichzeitig, dass es nicht mehr um versuchten Mord, sondern um Mord, also in den USA First-Degree-Murder ging. Aber anders als in seiner Kautionsvereinbarung stellte sich Caruth nicht der Polizei, als er hörte, dass Adams gestorben war, sondern ergriff die Flucht. Er nahm Kontakt zu einer gewissen Wendy Cole auf. Wendy Cole war eine Bekannte von Caruth und betrieb einen Friseursalon in North Carolina. Sie wollte im Dezember 99 mit ihrem Auto nach Kalifornien fahren, weil sie dort auf eine Kosmetikschule gehen wollte. Und Caruth überredete sie, ihn in ihrem Kofferraum mitzunehmen. In einer späten Dezembernacht, kurz nach dem Tod von Sharika Adams, stieg Caruth also in den Kofferraum von Wendy Coles Toyota Camry und sie fuhr auf der Interstate 40 in Richtung Westen. Nach einer stundenlangen Fahrt durch die Nacht kam sie in Wilderswil im US-Bundesstaat Tennessee an. Wilderswil, wenn man auf die Karte mal schaut, liegt in etwa zwischen Nashville und Memphis, ungefähr auf halber Strecke. Von Charlotte aus sind es über 800 Kilometer bis dahin. Dort buchte sich Wendy Cole ein Hotelzimmer, während Caruth im Kofferraum versteckt blieb. In der Zwischenzeit waren bereits Polizei, FBI und Kautionsagenten auf der Suche nach dem ehemaligen NFL-Spieler. Denn, ich habe jetzt gesagt, ehemaligen NFL-Spieler, kurz nach dem Tod von Sharika Adams und der Flucht von Caruth wurde er von den Carolina Panthers rausgeschmissen und von der NFL für unbestimmte Zeit gesperrt. Die Flucht von Caruth nahm aber ein jähes Ende, da er seiner besorgten Mutter gesagt hatte, dass er inzwischen in Tennessee sei und seine Mutter, die Angst um das Leben ihres Sohnes hatte, die dachte, wenn die Flucht noch weitergeht, wird er vielleicht sogar erschossen oder so, informierte eben die Behörden. Das FBI traf in Wilderswil ein und schnappte Wendy Cole. Sie fragten sie aus, bis Cole zugab, dass sich Caruth im Kofferraum ihres Autos versteckt hielt. Die Agenten wussten nicht, ob Caruth bewaffnet war, daher forderten sie ihn noch bei geschlossenem Kofferraum auf, sich zu ergeben, was Caruth dann auch machte. Er lag kauernd im Kofferraum, unbewaffnet und hatte nichts bei sich außer einer Flasche, um sich zu erleichtern, und $3,900 in bar. Das FBI brachte ihn zurück nach North Carolina, wo Caruth in Untersuchungshaft kam, bis zum Gerichtsprozess. Und dieser Prozess im Jahr 2000, der sorgte wirklich für einiges an Aufsehen. Er gilt bis heute als einer der prominentesten Kriminalprozesse in der Geschichte von Charlotte und auch in der Geschichte der NFL. Denn, ich habe es am Anfang schon mal kurz angedeutet, im Unterschied zum weltberühmten Mordprozess mit O.J. Simpson natürlich, der nur ein paar Jahre zuvor verhandelt wurde, war Caruth im Prinzip noch ein aktiver NFL-Spieler, als er angeklagt wurde. Er war zwar klar von den Panthers rausgeschmissen worden und von der NFL gesperrt, aber er war Mitte 20, eigentlich wäre der ganz klar noch ein NFL-Spieler zu der Zeit gewesen, wenn das natürlich alles nicht passiert wäre. So, auf den Prozess muss ich sagen, also da ich habe mich da einiges eingelesen. Ich möchte nicht im Detail auf den Prozess eingehen, weil das wirklich den Rahmen sprengen würde. Es gibt massig Material online, teilweise Auszüge oder sogar ganze Zeugenaussagen bei YouTube. Das irgendwie einzeln aufzudröseln, würde jetzt wirklich völlig den Rahmen sprengen. Aber ein paar grundlegende Infos aus dem Prozess möchte ich doch noch mit euch teilen. Erstmal vorweg, bei einer Verurteilung wegen First-Degree-Murder, es gibt ja in den USA, wir hatten das schon mal in der Folge, glaube ich, mal ein bisschen besprochen, es gibt ja eine Unterteilung.
Gerade auch nicht mehr in welcher, aber ja,
hatten ja, wir schon. Ja, genau. Also, bei einer Verurteilung wegen First-Degree-Murder hätte Caruth tatsächlich die Todesstrafe gedroht. War zu dem Zeitpunkt in North Carolina, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es heute noch so ist, aber damals in North Carolina noch aktiv. Und erst recht sogar, weil der Staatsanwalt des Prozesses, ein Mann namens Gentry Cordell, durchaus bekannt für entsprechende Fälle war und zuvor bereits 8 Personen, die er auf der Anklagebank gebracht hatte, mit dem Tode bestraft worden sind. Caruths Verteidigung wiederum, die stand von Beginn an auf, ja, man kann es nicht anders sagen, sehr wackeligen Füßen. Sein Verteidiger hatte versucht, eine Story um einen geplatzten Drogendeal zu erzählen, zu spinnen. Quasi, ja, mit dem Inhalt quasi, Watkins hätte einen Drogendeal geplant, den Caruth zunächst finanzieren wollte und sollte. Dann hätte aber Caruth einen Rückzieher gemacht bei der Finanzierung dieses Drogendeals und weil er das Geld eben nicht lieferte, soll Watkins aus Rache Sharika Adams erschossen haben. Darauf basierte im Prinzip zunächst die Verteidigung von Ray Caruth. Aber wie gesagt, diese Theorie stand von Anfang an auf sehr wackeligen Füßen, aber erst recht nach den Aussagen von Michael Kennedy und Van Brett Watkins vor Gericht. Denn Kennedy sagte aus, dass Caruth Watkins für den Mord angeheuert habe und Kennedy selbst mit dem Tod gedroht habe, falls der nicht mitmacht. Watkins selbst packte wirklich komplett aus und lieferte über 2 Tage eine Aussage, die nicht nur ihn selbst, sondern auch Caruth schwer belastete. Von Watkins Aussage gibt es mehrere Teile bei YouTube zu sehen. Natürlich nur auf Englisch, klar, aber wer möchte, kann da mal reinschauen. Ich habe euch ein Video davon in den Shownotes verlinkt. Das sind so 2 Minuten 30. Wenn man das jetzt guckt und Interesse an weiteren hat, wird in den Vorschlägen oder so werden weitere Teile angedeutet, aber ich habe mir mehrere Videos von Watkins Aussage angeguckt und es ist wirklich, also ich finde, da läuft einem kalt den Rücken runter, wenn man sieht, wie emotionslos und kalt der da spricht. Ne? Also mehrfach sagt er zum Beispiel dem Staatsanwalt, also es ging darum, bei einer Frage geht es darum, warum er bei der Mordplanung quasi die Waffe nicht dabei hatte. Ne, weil es, hatte ich ja vorhin mal erwähnt, Kennedy musste dann noch einen Revolver besorgen vor dem Mord. Watkins ist ohne Waffe zu dem Treffen, zu der Besprechung für den Mordanschlag gekommen und der Staatsanwalt hat ihn darauf angesprochen und Watkins sagt dann wirklich mehrfach, dass er keine Waffe bräuchte, um jemanden umzubringen, sondern ihn, also den Staatsanwalt, er spricht ihn quasi damit direkt an, ich könnte dich mit bloßen Händen töten, so ungefähr, sagt er wirklich mehrfach in dieser Zeugenaussage. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Also das gibt wirklich einige Fälle, wo einem wirklich, also da stellen sich einem die Nackenhaare auf, finde ich. Wie emotionslos, wie so wirklich so ein eiskalter Killer, der da einfach sitzt und vor sich hin redet. Es gab noch viele weitere Zeugenaussagen. Auch einige Mannschaftskollegen von den Panthers sagten aus, aber auch Ex-Freundinnen von Carruth, darunter sogar eine, die er zu einer Abtreibung hatte überreden können, also eine, die er schon mal geschwängert hatte und die dann das Kind hat abtreiben lassen. Carruth selbst aber ist nie in den Zeugenstand getreten. Nach einem monatelangen Prozess gab es am 19. Januar 2001 das Urteil und Ray Carruth wurde wegen Verschwörung zu einem Mord und weiteren Straftaten in dem Zusammenhang schuldig gesprochen, aber nicht wegen First-Degree-Murder. Ihm blieb somit die Todesstrafe erspart und der Grund dafür war, dass Watkins einen Deal eingegangen war, um mit Second-Degree-Murder, also quasi Totschlag, angeklagt zu werden. Also Watkins, der Auftragsmörder, hatte quasi mit der Anklage einen Deal vereinbart, vielleicht deswegen auch seine extrem umfangreiche Aussage, um eben auch selbst der Todesstrafe zu entkommen und mit Second-Degree-Murder angeklagt zu werden. Und die Geschworenen wollten dann eben Carruth nicht wegen vorsätzlichen Mordes, was First-Degree-Murder wäre, verurteilen, wenn der eigentliche Schütze nur in Anführungszeichen wegen Totschlags verurteilt worden ist. Carruth wurde daher zu 18 Jahren und 11 Monaten Haft verurteilt. Natürlich wurden auch die Mitverschwörer, allen voran Van Brett Watkins, verurteilt. Watkins wurde zu mindestens 40 Jahren Haft verurteilt mit einer Entlassung, das ist ja aus heutiger Sicht noch aktuell, wird nicht vor 2046 gerechnet bei ihm. Michael Kennedy wurde zu 11 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt und der dritte im Auto des Schützen, Stanley Abraham, wurde zu 90 Tagen Gefängnis und 5 Jahren auf Bewährung verurteilt. Ja, also so viel zum im Prinzip zum Mordanschlag auf Cherika Adams und was danach passiert ist und dann zum Gerichtsprozess. Daniel möchte was einschieben.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich das eben nachgeschaut habe, dass es in North Carolina weiterhin die Möglichkeit gibt, jemanden zum Tode zu verurteilen, aber dass die letzte Vollstreckung aus dem Jahr 2006 datiert. Das nur, weil es eben offen blieb.
Super, danke. Vielen, vielen Dank. So, also wie gesagt, lange Haftstrafen für die Haupttäter. Jetzt machen wir aber einen großen Zeitsprung, nämlich bis ins Jahr 2018, genauer gesagt den 22. Oktober 2018, noch gar nicht so lange her, aber das war der Tag, an dem Ray Carruth eben nach 18 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er zog danach nach Pennsylvania zu einem Freund. Zuvor tatsächlich hat er im Februar 2018 in einem Brief die Mutter von Cherika Adams, Sandra Adams, um Verzeihung gebeten. Es tue ihm alles wirklich leid, hatte er damals geschrieben. Auszüge aus dem Brief und auch ein Interview dazu wurden damals von einem Fernsehsender in North Carolina ausgestrahlt. Dazu muss man allerdings auch sagen, also Sandra Adams hat sowohl Carruth als auch Watkins vergeben. Sie hatte mit Watkins über die Jahre immer wieder Briefkontakt, tatsächlich. Allerdings muss man dazu sagen, Carruth hat sich zwar entschuldigt in dem Brief an die Mutter, die Mutter von Cherika Adams, die Großmutter von dem gemeinsamen Sohn. Aber gleichzeitig hat er auch das Sorgerecht verlangt in dem Brief. Also das kann man auch sehen, wie man will, genau. Hat er allerdings nicht bekommen, das schon mal vorweg. Watkins selbst hingegen, also ich habe ja gerade gesagt, Sandra Adams, die Mutter von Cherika, hat sowohl Carruth als auch Watkins vergeben. Watkins selbst hingegen sagte erst vor einigen Jahren in meinem Interview, dass er Carruth niemals vergeben werde, sondern sogar täglich überlege, wie er ihn umbringen könnte. Zitat, I want him dead, also ich will ihn tot sehen. Und das ist ein direktes Zitat aus diesem Interview. Und ich habe euch auch dieses Interview, das ist glaube ich von 2014, das ist aus so einer Serie, ich weiß gerade nicht genau, wie die Serie heißt, sowas wie Speaking with the Killer oder sowas, also wo so wegen Mordes verurteilte Verbrecher quasi in Interviews sind. Und das Interview ist natürlich auch nur auf Englisch, aber das ist bei YouTube, ich glaube, das sind so 12, 13 Minuten, habe ich euch mal reingesetzt in die Shownotes. Wer möchte, kann da auch mal reinschauen, aber auch das ist definitiv harter Tobak. Weil Watkins, wie gesagt, der ist einfach eiskalt, kann man nicht anders sagen. Also emotionless steht, glaube ich, also emotionslos steht, glaube ich, sogar schon in dem Titel dieses Videos. Also wie gesagt, Watkins schmiedet, so wie er selbst sagt, immer noch Pläne, zumindest vor ein paar Jahren, wie er Carruth umbringen könnte. Ich meine, weiß ich nicht, Watkins wird vielleicht in 23 Jahren oder sowas aus dem Gefängnis kommen. Und ich bin gerade nicht sicher, wie alt er dann sein wird, aber Ja, vielleicht ist das Ding noch nicht mal durch, könnte man sich sogar vorstellen, wenn man den reden hört, wirklich. Also ein erschreckender Mensch, kann man nicht anders sagen, finde ich. So, wie gesagt, Watkins sitzt noch mindestens 22 Jahre hinter Gittern oder 23 Jahre hinter Gittern aus aktueller Sicht. Caruth ist heute ein freier Mann und auch in den Jahren nach seiner Entlassung hat er tatsächlich immer mal wieder für Schlagzeilen in der Presse gesorgt. In erster Linie, weil er Kontakt zu seinem Sohn Chancellor Lee aufnehmen wollte. Und ja, das ist jetzt wirklich der Punkt, wo ich am Anfang ja angedeutet habe, nach dieser wirklich furchtbaren und schweren Folge, die auch wirklich bei der Recherche nicht einfach war, kann ich jetzt doch mit einem positiven Umstand abschließen. Und dabei geht es nämlich eben um Chancellor Lee Adams, der kleine Junge, dem eben die Ärzte im November 1999 kaum Überlebenschancen ausgerechnet hatten, der lebt auch heute noch. Er leidet unter Zerebralparese, also Bewegungsstörungen, Spastik, Muskel etc., weil er eben bei der Geburt, kurz nach der Geburt, zu wenig Blut und zu wenig Sauerstoff bekommen hat. Aber er wurde nach dem Tod seiner Mutter Tarika von seiner Großmutter Sandra großgezogen und trotz seiner schweren Behinderung hat er sich schon als Kind durchgekämpft und gelernt zu laufen und zu sprechen, was die Ärzte ursprünglich mal ausgeschlossen haben. Aber nicht nur das, er war auch ein sehr guter Schüler und hat 2021, also erst vor knapp 2 Jahren, seinen Highschool-Abschluss mit sehr guten Noten geschafft. Da gibt es auch ein Interview, wo Chancellor Lee Adams und die Großmutter interviewt werden in North Carolina von einem Fernsehsender. Und das ist wirklich, also das ist so traurig und tragisch diese ganze Geschichte ist, das ist wirklich herzerwärmend, finde ich. Ja, und Chancellor Lee Adams ist heute 23 Jahre alt. Ich konnte jetzt nicht herausfinden, also wirklich, also nach 2021 habe ich nichts mehr zu ihm gefunden. Ob er jetzt vielleicht irgendwie aufs College geht oder sowas, kann ich leider nicht sicher sagen. Aber zumindest, und das finde ich ist dann doch eine sehr positive Note zum Abschluss, was eigentlich keiner für möglich gehalten hat, hat er alles geschafft und führt natürlich klar mit einer schweren Behinderung ein Leben, aber doch ein Leben, was ihm eben keiner zugetraut hat, nicht mal die Ärzte damals nach dieser furchtbaren, furchtbaren Nacht im November 1999. Ja, und mit dieser positiven Note schließe ich dann die Folge jetzt auch ab, die, wie gesagt, ich fand wirklich also wir haben ja öfters mal auch wirklich schwere Themen. Wir haben auch immer mal wieder ein eher lustiges Thema oder ein aufheiterndes Thema. Es gibt ja auch Skandale, die ein bisschen lustiger sind, aber das ist ja nun wirklich ein furchtbares, furchtbares Verbrechen gewesen, was da passiert ist. Und deswegen muss ich sagen, wie gesagt, es war die Recherche war echt nicht ohne. Also was man da teilweise gelesen hat, auch teilweise die Zitate etc. aus dem Notruf, aus den späteren Gerichtsverhandlungen und so weiter, sind wirklich harter Tobak. Aber dass der Plan, um den es ja eigentlich ging, nämlich, dass dieser Junge für den Unterhalt gezahlt werden soll, nicht überlebt, dass der heute noch lebt. Und das ist wirklich, ja, finde ich, eine positive Note zum Abschluss.
Ja, wenigstens etwas. Danke, Benny, dafür. Der nächste Punkt auf der Liste wäre ja die Diskussion. Ich frage mich ehrlicherweise, ob sich das nicht irgendwie erübrigt, sage ich mal. Ja. Außer du hast vielleicht ein konkretes Thema, worüber du sprechen willst. Aber ich denke mir, was gibt's da zu diskutieren? Also es braucht für eine Diskussion immer irgendeine Kontroverse und die erübrigt sich in diesem Fall, glaube ich.
Und es sind auch, also in diesem Fall sind allgemein relativ wenige Fragen grundsätzlich offen geblieben. Ich glaube, es wurde schon relativ deutlich auch aufgeklärt von den Behörden damals. Das ist ja auch noch so ein Punkt, ja.
Dann bleibt noch einmal zu betonen, dass Gott sei Dank der Sohn sich so gut entwickelt hat, trotz dieses furchtbaren Starts in sein Leben. Und ich weiß nicht, vielleicht machen wir jetzt wirklich am besten einen harten Cut.
Ja.
Noch einmal danke dafür. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, Benny, dass das während der Recherche alles andere als angenehm war. Muss man wirklich sagen, ich habe das ja letzte Woche bei meinem Thema, was ein völlig anderer Inhalt natürlich war, aber was eben auch an die Nieren geht und ja gut, wir suchen uns das ja auch selber aus, zwingt uns ja keiner dazu, das zu tun. Manche Geschichten müssen halt dann auch einfach nochmal erzählt werden oder es ist richtig, sie zu erzählen, auch wenn das Thema einfach sehr, sehr schwer ist. Gut, du hattest schon angekündigt am Anfang der Folge, dass wir die Revanche, die nächste Runde einleiten, wenn es um das skandalöse Quiz geht. Ich habe auch schon gesagt, ich bin ganz zufrieden mit meiner Fragenauswahl. Mal schauen, ob ich das in 10 Minuten oder so noch immer sage. Das werden wir dann gleich sehen. Wie immer führen wir noch mal ganz kurz ein in die Regeln von unserem skandalösen Quiz, aber wirklich nur ganz kurz. Mittlerweile sollten die meisten von euch das ja kennen. Aber wir wissen, es gibt ja immer wieder auch neue Hörerinnen und Hörer, die durch ein spezifisches Thema mal zu uns stoßen. Und vielleicht ist das in dieser Woche ja dann auch wieder mal der Fall. Daher sei kurz erklärt, bevor ihr euch dann in die Vergangenheit von anderen Schattenseitenfolgen irgendwie begebt. Ich werde jetzt gleich für Benny, oder ich habe für Benny insgesamt 5 Hinweise vorbereitet, die ihm gegeben werden, um entweder eine Person oder einen Ort oder ein Event oder sonst irgendwas herauszufinden, die. Hinweise steigen mit der Klarheit. Also es fängt immer bei Hinweis 1 relativ unklar an, wird dann immer etwas spezifischer, sodass spätestens am Ende von Hinweis 5 auf jeden Fall die richtige Antwort das Ziel sein sollte. Im besten Fall natürlich jetzt aus Bennys Sicht so schnell wie möglich. Und der Benny hat es schon gesagt, der Rekord liegt aktuell von uns geteilt jetzt seit letztem Mal bei 3 Hinweisen, also die Antwort nach 3 Hinweisen gefunden zu haben. Jetzt schauen wir mal, ob das dieses Mal auch wieder so wird. Benny hat die Chance, 2 Rückfragen zu stellen. Während des Prozesses des Ratens lässt uns die ganze Zeit auch an seinen Gedanken teilhaben, in welche Richtung er denkt. Wir ermutigen euch ja immer wieder, das genauso zu tun und einfach mitzuraten. Ich glaube, das macht so ein bisschen den Charme dieser Kategorie überhaupt aus. Die Rückfragen, die Benny stellt, müssen mit Ja oder Nein beantwortbar sein. Und nach jedem Hinweis hat Benny die Chance, einen Tipp abzugeben. So, ich glaube, jetzt habe ich alles nochmal zusammengefasst. Und wenn du bereit bist, Benny, bin ich es auch. Und dann legen wir los.
Ich bin bereit.
Alles klar. Dann das skandalöse Quiz. Hinweis 1. Das Logo der Veranstaltung, die wir suchen, mag suggerieren, dass das Event in Dänemark stattgefunden hat. Hat es aber nicht.
Oh Gott, okay. Eieieiei. Oh Gott, Logos. Also da erwischst du mich auf jeden Fall auf einem schwierigen Feld. Da bin ich nicht gut.
Ist halt auch
Prinzipiell.
Hinweis 1, ne? Wäre
Ja,
ja.
aber ich meine schon mal auch ein bisschen im Hinblick auf die weiteren Punkte, also Logos. Logos eines Events. Okay, also was hat denn, was, also ich sag mal, Fußball-Weltmeisterschaften, die haben immer ein Logo, also jeder hat ein anderes. Bei Olympischen Spielen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Möglicherweise. Ob da noch irgendwie irgendwas ist, wo dann die Ringe eingebettet sind? Vermutlich schon. Jeder Quatsch hat ja ein Logo, ne? Aber natürlich auch so Sachen wie Tour de France etc., die haben natürlich auch Logos. Ich werde keinen Tipp abgeben können, und nehme direkt Hinweis 2.
Nimmst direkt Hinweis 2. Okay, aber was, du nimmst ja mit, du kannst mitnehmen, zumindest auch wenn du dich mit Logos überhaupt nicht
Hat irgendwas mit
auskennst.
Rot und Weiß, wird es wahrscheinlich irgendwie drin sein.
Ja, und dass wir eine Veranstaltung suchen und dass
Ja.
diese Veranstaltung nicht in Dänemark stattgefunden hat. Das
Ja,
ist nicht
nee.
viel, ich gebe es zu, es ist nicht viel, aber es ist mehr
Ja,
als nichts.
das stimmt. Das stimmt.
Gut, ich glaube, nach Tipp 2 wirst du ein bisschen schlauer sein. Ich lese vor, ist ein bisschen längerer Tipp, wenn ich das gleich nochmal wiederholen soll, sag Bescheid. Während das Pendant des Events in anderer Jahreszeit, aber im selben Jahr, heute als Paradebeispiel für Nachhaltigkeit gilt, musste sich das von uns gesuchte Event in dieser Hinsicht heftige Kritik gefallen lassen. Der Grund für eine im Anschluss an das Event durchgeführte Satzungsänderung war aber ein anderer, nämlich ein Aufruf der übertragenen Fernsehanstalten. Ist ein bisschen verschachtelt.
Ja, das ist ein bisschen sehr verschachtelt.
Steckt aber einiges drin.
Kannst du bitte noch mal vorlesen?
Selbstverständlich. Es ist auch nicht so leicht formuliert, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich lese es auch sonst gerne noch ein drittes Mal vor. Während das Pendant des Events in anderer Jahreszeit, aber im selben Jahr, heute als Paradebeispiel für Nachhaltigkeit gilt, musste sich das von uns gesuchte Event in dieser Hinsicht, also in Hinsicht Nachhaltigkeit, heftige Kritik gefallen lassen. Der Grund für eine im Anschluss an das Event durchgeführte Satzungsänderung war aber ein anderer, also nicht die Nachhaltigkeit, sondern ein Aufruf der übertragenden Fernsehanstalten. Benny ist jetzt dazu übergegangen, mitzutippen, was sehr schlau ist, nur für alle, die das vielleicht nur so halb hören übers Mikro oder ja. Gar nicht.
Okay, also. Eieieiei. Also, wir suchen ein Event, das nicht in Dänemark stattgefunden hat, aber auf jeden Fall in irgendeiner Form, vermute ich zumindest, die Farben Rot und Weiß in der, vielleicht sogar in nahe oder naheliegend der dänischen Flagge oder so weiter im Logo haben könnte. Das Event hat in einer anderen Jahreszeit stattgefunden als das Pendant. Also zum Beispiel, nicht, dass das jetzt irgendwie ein Tipp ist oder sowas, aber ne, Olympische Sommerspiele, Olympische Winterspiele sind ja quasi ein Pendant in anderen Jahreszeiten. Nur mal fürs Verständnis für mich, sage ich das jetzt nochmal einfach laut raus. So, das andere Pendant ist ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit. Unser Event nicht, ist im Prinzip das Gegenteil.
Sehr gut davon. Zusammengefasst bis jetzt. Sehr gut.
So, ja. Und es gab eine Satzungsänderung bei diesem Event, die hat aber nichts mit der Nachhaltigkeit zu tun, sondern folgte auf einen Aufruf von TV-Anstalten. Also grundsätzlich würde ich ja vermuten, wir suchen ein Event, das noch nicht so lange her ist, weil das Thema Nachhaltigkeit einfach noch nicht so lange weit oben auf der Agenda steht. Würde ich vermuten. Wobei es könnte auch sein, dass du das einfach nur als in den Hinweis verbaut hast, aber da die Satzungsänderung ja mit der Nachhaltigkeit nichts zu tun hatte. Da es um TV-Anstalten geht, sind wir zumindest schon mal nicht in den 1920er Jahren. So viel sage ich jetzt mal. Da schließe ich mal wieder was aus und nicht in Dänemark. So.
Also wir suchen ein Event, das nach 1920 nicht in Dänemark stattgefunden
auch
hat.
Ja, auch nach 1940. Ja.
Wenn du das jetzt nicht sofort weißt, dann weiß ich auch nicht.
Nein, aber okay, also ein Pendant des Events in anderer Jahreszeit und das Pendant ist ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit, unser Event aber nicht. Unser Event, okay, ich stelle eine meiner Fragen, ja?
Sehr gerne.
Die wird auch ein bisschen länger sein, aber kann trotzdem mit Ja und Nein beantwortet werden.
Ja, wunderbar.
Okay, suchen wir ein Event, das jährlich wiederkehrend ist?
Jährlich, also jedes Jahr?
Ja.
Nein.
Okay, also suchen wir ein Event, das öfter, das seltener vorkommt als in einem. Das ist mein Schluss, da musst du nicht drauf antworten.
Ich sag jetzt
genau, gar nicht. Genau, darauf schließe ich das nur. Welches Event ist denn ein Paradebeispiel in Nachhaltigkeit und hat ein Pendant, was quasi das Gegenteil in dem Bereich ist? Also, ich denke nicht, dass wir bei den Olympischen Spielen sind, aber dieser Gedanke verlässt mich gerade nicht, deswegen bleibe ich mal dabei. Also, die Olympischen Winterspiele sind definitiv kein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit, vor allem aus heutiger Sicht nicht, wo ja dann teilweise, weiß ich nicht, Bobkanäle irgendwo in den Berg gekloppt werden, wo keine sind, etc. Aber sind die Olympischen Sommerspiele ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit? Das würde ich nun auch mal sehr stark anzweifeln, grundsätzlich. Also der Begriff Paradebeispiel dafür, ne? Das würde ich jetzt eher nicht denken. Ich versuche gerade, ob ich vielleicht auf mir näher dem Pendant des Events näher kommen könnte, was mir natürlich auch helfen würde, wahrscheinlich das gesuchte Event zu finden. Mhm. Ne? Also vielleicht über die Schiene zu kommen und zu überlegen, was gilt denn als Paradebeispiel für Nachhaltigkeit bei einem Event, was weniger als jährlich stattfindet. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne? Was weniger als jährlich stattfindet. Also was findet denn weniger als jährlich statt? Der Ryder Cup zum Beispiel im Golf findet weniger als jährlich statt. Aber vielleicht suchen wir ja ein Event, das immer am gleichen Ort stattfindet. Das ist natürlich auch möglich. Weil sonst ist die Frage, suchen wir zum Beispiel ein Event, was in gewissen Abständen wiederkehrend ist, aber immer an unterschiedlichen Orten ist, dann wäre natürlich der Dänemark-Hinweis an unterschiedlichen Orten und wir suchen dann quasi nur eine Austragung davon, aber so habe ich dich bisher nicht verstanden. Ich glaube eher, wir suchen grundsätzlich ein Event. Ich nehme Hinweis 3. Jetzt habe ich viel hingeschwafelt, aber okay,
du möchtest noch keinen Tipp abgeben, sondern erstmal Hinweis.
Ich habe keinen Tipp parat.
Okay, nee, ist ja nicht schlimm. Du musst ja nicht. Das ist ja keine Pflicht. Tipp 3 lautet: Luftlinie beträgt die Entfernung des Ortes, an dem unser Event stattgefunden hat, zu dem Ort des Jahreszeitenpendants im selben Jahr, nur 585 Kilometer. Nochmal?
Das alles?
Das ist alles.
Ja,
nochmal. Also ich verpacke es sonst nochmal. Wir suchen den Ort des unseres Jahreszeiten-Events und suchen den Ort des Pendants in der anderen Jahreszeit.
Ja.
Und die Entfernung, Luftlinie zwischen diesen beiden Orten beträgt nur 585 Kilometer.
Also, so wie du die Frage jetzt formuliert hast, würde ich jetzt schon davon ausgehen, dass das Event und das Pendant des Events nicht immer am gleichen Ort stattfinden. Weil du hast es ja in dem Jahr quasi gesagt. Ne? Jetzt ist die Frage, wo sind wir da? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bei Olympischen Spielen sind, auch wenn die ja eine Zeit lang im gleichen Jahr stattgefunden haben, in früheren Jahrzehnten. Aber welches Event hat noch ein Pendant? Ich weiß nicht, vielleicht stehe ich auch völlig auf dem Schlauch und zu Hause schlagen Leute die Hände über dem Kopf zusammen. Aber die, als Beispiel, ich rede jetzt nur wieder ein bisschen, die Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel, was hat die für ein Pendant? Keine Ahnung, was soll das Pendant sein? Die Fußball-Europameisterschaft, aber die finden garantiert nicht im gleichen Jahr statt und haben sie auch nie. Aus dem Tennis kann es meiner Meinung nach nichts sein, weil sich alles jährlich wiederholt. Was ist denn noch, was findet denn nicht jährlich statt, sondern quasi in größeren Abständen daraus noch? Also damit ist meiner Meinung nach irgendwie auch US-Sport raus. Und es muss ein Pendant haben. Also was hat denn? Also mir fällt außer Olympische Sommer- und Olympische Winterspiele fällt mir überhaupt nichts ein, ehrlich gesagt, wo man sagen könnte, das hat ein direktes Pendant. Aber so, ich versuche es jetzt trotzdem, ich überlege jetzt mal. Also, wann haben die das letzte Mal im gleichen Jahr stattgefunden? Ich glaube, 92. Barcelona, Sommer und Winter fällt mir nicht ein. 94 Lillehammer, 92 war aber auch Winter und pff, wo? Ich habe keine Ahnung. Es wird nicht besser. Ich sag jetzt einfach mal, achso, nee, warte mal, wir suchen das Gegenteil von dem. Das heißt, also wenn ich den Olympischen
Winter. Ich will dich nur noch erinnern, du hast auch noch eine Frage, ne?
Ich habe auch noch eine Frage, ja. Okay, pass auf. Ich stelle jetzt eine Frage, die jetzt entweder mal, also die jetzt wirklich einen Cut für meinen Gedankengang macht, aber wenn du sie mit Nein beantwortest, dann habe ich ein Problem. Aha. Geht es um die Olympischen Spiele?
Ja.
Okay. Okay, gut. Dann bin ich ja gar nicht so schlecht. Das heißt, wir suchen eine Austragung der Olympischen Spiele in einem Zeitraum, wo Sommer- und Winterspiele noch im gleichen Jahr stattgefunden haben. Und möglicherweise, das ist jetzt auch nur so ein Gedanke, durch den Dänemark-Hinweis am Anfang, man könnte ja mit ein bisschen Fantasie Ähnlichkeiten in der Flagge von Dänemark und der Schweiz sehen. Aber haben jemals Olympische Winterspiele in der Schweiz stattgefunden? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Kann schon sein. Aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich keine Antwort geben, weil ich mich nicht dran erinnern kann. Also, nochmal kurz. Also 550 Kilometer, okay.
585.
585.
Macht jetzt auch keinen großen Unterschied.
Macht jetzt keinen großen Unterschied. Also 500 bis 600 Kilometer, okay. Also, sagen wir mal als Beispiel. Das Problem ist, ich bin zu schlecht in Olympischen Winterspielen. Ich bin bei Austragungsorten von Olympischen Winterspielen zu schlecht. Aber ich bin mir relativ sicher mittlerweile, dass wir Olympische Winterspiele suchen, weil die können nicht das Paradebeispiel für Nachhaltigkeit sein. Das kann einfach nicht sein. Ich habe gesagt 92 Barcelona, 92 Winter, weiß ich ehrlich gesagt nicht. 88 Sommer Seoul, Winter Calgary, fällt auf jeden Fall raus. 84 Sommer Los Angeles, Winter Sarajevo vielleicht, fällt raus. Dann, ich verlege mich auf Sarajevo fest. 80, Sommer Moskau, Winter, weiß ich nicht. Würde ich aber ausschließen, weil 580 Kilometer von Moskau bist du gefühlt immer noch in Russland, würde ich sagen. 76. Montreal, Sommer, Winter, keine Ahnung, ey. Weiß ich nicht. Vielleicht Lake Placid oder so, keine Ahnung. Aber vermutlich auch weiter weg als 600 Kilometer. 72 München. Das könnte jetzt interessant werden. Vielleicht 72 Winter, Grenoble oder sowas. Das Grenoble ist aber in Frankreich, ne? Glaube ich. Ich sag jetzt trotzdem, die Olympischen Winterspiele 1972.
Die Olympischen Winterspiele 1972, das ist falsch.
Okay. Ja, dann nehme ich natürlich Hinweis 4. Oder war das schon Hinweis 4?
Nein, jetzt kommt.
Oh, Gott sei Dank.
Ja. Hinweis 4. Übrigens, also ich kündige das jetzt schon mal an, ja. Wir werden, nachdem du gleich die Antwort gefunden hast, irgendwann dann gleich, werden wir ein Recap machen von dieser, von diesem. Es ist unheimlich spannend, finde ich. Und es gibt auch noch ein paar Infos, die ich da einfach gerne noch zugeben möchte und muss. Erstmal aber Hinweis 4. Die zum ersten Mal vereinte deutsche Mannschaft beendete das Event insgesamt auf Platz 1.
Okay. Also dann kann ich es mir nicht anders erklären, als dass wir die Olympischen Winterspiele 1992 suchen. Sommer war Barcelona. Ich weiß nicht, wo Winter stattgefunden hat. Jetzt verstehe ich den Dänemark-Zusammenhang schon gar nicht mehr. Vielleicht irgendwo in den französischen Alpen. Also ich weiß es nicht. Ich meine, der Ort muss nicht sein, oder? Ist der Ort wichtig? Nein.
Ich gehe, also sag mal, was du willst. Und dann
ich sag die Olympischen Winterspiele 1992.
Und die fanden in Albertville statt und das ist die richtige Antwort.
In der Schweiz.
Glückwunsch, Benni. Nein.
Nein, Frankreich. Okay.
Tatsächlich.
Ja, weil ich immer noch diese Dänemark-Flagge
also,
im Kopf
das
hatte.
Ist ja nun mal gute Tradition und da bist du selber Experte drin. Gerade in Hinweis 1, da baut man gerne schon mal so einen kleinen Fallstrick über den man dann entweder stolpern kann oder nicht. Tatsächlich ist es so und da fangen wir jetzt mal an. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Benni.
Danke.
Ich fand, du hast es richtig gut gemacht. Du hast es richtig, richtig gut gemacht.
Ich war ja schon mal recht nah dran dann sogar.
Du warst schon recht nah dran und dann hast du es dir, aber man hat gemerkt, man dachte, okay, geht er jetzt vielleicht nochmal in eine andere Richtung, aber irgendwie wusste man, du bist schon auf dem Pfad, dass du irgendwann merkst, eigentlich kann ich gar nicht in eine andere Richtung gehen, weil es irgendwann merkst du dann auch, es gibt keine Alternativen dazu, aber es war super, es war richtig gut gemacht von dir. Es war richtig, richtig gut. Und es war alles andere als einfach. So, fangen wir an. Also das Logo der Veranstaltung, du kannst es, wenn du möchtest, gerne parallel googeln, damit du auch weißt, wie es ausschaut. Tatsächlich hat das die olympische Fackel in Rot mit einem weißen Kreuz in der Mitte.
Mhm.
Wenn du es dir gerade anschaust, und da denkt man irgendwie, es ist ja schon seltsam. Darunter sind dann noch die Trikolorfarben sind dann unten drunter noch, findet man wieder.
Das sieht ja völlig nach Dänemark aus.
Total.
Ja, okay.
Und hat nichts mit Dänemark zu tun, aber mir war klar, und es wäre mir im Übrigen genauso gegangen, hättest du mir diese Frage gestellt, ich hätte auch gar keine Ahnung gehabt, wie ein Logo aussieht von Olympischen Spielen. Ich könnte dir wahrscheinlich kein einziges Olympia-Logo nennen. Genauso wenig, und das ist auch sehr interessant, habe ich mich ein bisschen jetzt reingelesen, weil ich nach Hinweisen gesucht habe, auch die Maskottchen. Aber das ist ja eh wieder so ein anderes Thema. Gut, also das war diese Geschichte mit Dänemark, aber erschließt sich eben, wenn man sich das Logo dann einmal
zweifellos
anschaut. So, das Pendant des Events in anderer Jahreszeit im selben Jahr, das hast du ja dann, man muss ja, wenn man so drüber nachdenkt, andere von euch werden vielleicht sagen, ja, es kann doch nur Olympische Spiele sein, aber man muss, wenn man hier in diesem Quiz ist, man muss ausschließen, man muss in seinem Kopf für sich erstmal klar machen, in welche Richtung man denkt und bevor man sich jetzt, wie Benni das gemacht hat, auf Olympia festlegt, muss man erstmal hingehen und gucken, okay, gibt es noch was anderes, bevor ich mich jetzt festlege, was ich sonst irgendwie übersehe und dann in eine völlig andere Richtung. Deswegen hast du es hundertprozentig nachvollziehbar gemacht, hast dich mal hinterfragt, ist das Olympia, kann es das sein? In dem Moment warst du noch eher auf der generellen Schiene, ne, wo du gesagt hast, es kann jetzt nicht eine einzelne Austragung sein. Das wurde aber ja dann in Hinweis 3 klar. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist dieser Aspekt der Nachhaltigkeit. Auch das ist nicht einfach. Du hast vollkommen recht, Olympische Winterspiele als nachhaltig zu bezeichnen, war schon immer Quatsch und wird auch immer Quatsch bleiben. Aber Albertville war tatsächlich eine kleine Zensur. Die galten als so nicht nachhaltig, dass man danach richtig wieder auf den, was die Winterspiele angeht, richtig wieder auf den Aspekt oder versucht hat, mehr auf den Aspekt zu gucken. In jüngster Zeit hat man das alles wieder fallen lassen, aber damals dann zunächst zu sagen, wir lassen das alles kleiner und regionaler. Diese Olympischen Spiele von Albertville waren Olympische Spiele, die auch komplett auf eine Region verteilt waren. Auch das hat es alleine schon wahnsinnig aufwendig gemacht. Und da hagelte es riesengroße Kritik. Und deswegen wurde das nachher geändert. Das betraf aber nicht die Satzungsänderung. Ein anderes Wort noch dazu, das Paradebeispiel für Nachhaltigkeit, und das ist natürlich jetzt ein großes Wort, grundsätzlich ist keine Austragung von irgendwelchen Großereignissen nachhaltig, aber in dem Kontext, dass wir ja schon häufiger darüber gesprochen haben, was weiß ich, WM in Südafrika, da wird kein Stadion mehr benutzt,
ja,
oder was wir in Rio de Janeiro hatten oder Olympia auch in Sochi und alles wird irgendwie aus dem Nichts dahingestampft und wird nachher nie wieder benutzt. Das Gegenteil war der Fall bei den Olympischen Spielen, Sommerspiel 1992 in Barcelona. Bis heute profitiert die Stadt von diesen infrastrukturellen Änderungen, die es da gegeben hat. Wenn du heute zum Beispiel den Strand von Barcelona siehst, das war früher, das waren alte Industriehallen, wo irgendwie Fisch verkauft wurde, was richtig auch runtergekommenes Stadtgebiet war, was heute ein absoluter Vorzeigestadtteil auch ist. Teilweise wurden die Strände eben auch neu gemacht, auch mit Sand dann angelegt. Auch das ist sicherlich, ne, hat Aufwand bedurft, aber es ist halt immer noch heute alles in Benutzung und macht auch das Stadtbild von Barcelona heute noch aus. Dazu kommt auch, und das sind auch so klassische Themen, Ausbau des Straßenbahnnetzwerkes und so weiter und so fort. Es heißt, irgendwo habe ich es gelesen, Barcelona hat die Olympischen Spiele wirklich für die Stadt umgebaut und nicht für Olympia. Und das war wirklich was, wovon Barcelona bis heute profitiert und gilt in diesem Aspekt eben dann doch als Paradebeispiel für Nachhaltigkeit.
Ja gut, ich habe es natürlich auf allgemein Olympische Sommerspiele erstmal grundsätzlich bezogen in meinem Kopf dann. Ne?
Ein zweiter Tipp. Ne?
Nein, absolut.
Ja. Aber das ist die Erklärung dazu. Der Grund für eine im Anschluss an das Event durchgeführte Satzungsänderung, hätte ich da das Wort Charta benutzt, dann wärst du halt viel zu früh auf den richtigen Dampfer gekommen. Deswegen musste ich ein nicht 100% Synonym, aber es ist dennoch entspricht es der Wahrheit. Das hat damit zu tun, dieser Aufruf der übertragenen Fernsehanstalten, die eben gesagt haben, ey, ganz ehrlich, liebes IOC, wir können uns das ist alles so teuer geworden, wir können uns das nicht mehr leisten, Übertragungsrechte für zwei Olympische Spiele in einem Jahr zu bezahlen. Und deswegen hat es nach 1992 die Trennung von Sommerspielen und Winterspielen gegeben, dass die eben jetzt im Zweijahresrhythmus stattfinden, ne? Also versetzt, zwei Jahre versetzt. Und tatsächlich hat das bis dahin, und ich wusste das nicht, in der Olympischen Charta gestanden, dass Olympische Sommer- und Winterspiele im gleichen Jahr stattfinden müssen. Und der Grund dafür, dass man es nicht mehr gemacht hat, ist eben, dass den Fernsehanstalten die Kosten zu hoch wurden.
Okay, das ist natürlich grundsätzlich schon ein Hinweis, der sehr deutlich auf das Jahr geht, ne? Weil es ja das letzte, die letzte, okay. Das war wirklich ein super guter Hinweis. Aber ich bin ja auch irgendwie ein bisschen, ich bin ja auf 92 zwischendurch gekommen. Ne?
Ja, absolut. Du warst schon da, aber noch nicht so, und verstehe ich auch, dass man sich darauf schon festnageln will. Ja. Aber genau, da wurde dann, oder wird im Nachhinein, wird dann einiges klar. So, Luftlinie, die 585 Kilometer Entfernung sind jetzt ja erklärt. Tatsächlich ja wirklich eigentlich ein Wimpernschlag für Sommerspiele und Winterspiele, ne? Muss man ja ehrlich sagen.
Ja, absolut. Ich hoffe, ich habe in meiner Aufzählung der Jahre davor nicht irgendwo völligen Humbug geredet.
Nee, kann ich gleich. Also ich glaube, ehrlicherweise geht es mir ähnlich wie dir. Ich bin bei Winterspielen deutlich schlechter. Du hast auf jeden Fall die Olympischen Spiele auch nach Grenoble verortet, hast das allerdings 72 getan, die fanden da 68 statt.
Naja, gut, das ist
aber nicht so schlimm. Okay. Tatsächlich, das wäre der fünfte Tipp gewesen, als Stars des Events, das zum dritten Mal nach 1924 und 1968, 24 war Chamonix, 68 war Grenoble, in diesem Land stattfand, gelten Toni Nieminen, Björn Dähli und Gunnar Niemann. So, und dann wärst du spätestens bei 92 gewesen zu 100%. Und genau, das waren die ersten, das erste Großevent, die ersten Olympischen Spiele mit gesamtdeutscher Mannschaft. Tatsächlich auf Platz 1, damals vor dem gesammelten Team der damaligen oder der ehemaligen Sowjetunion, die auf Platz 2 landeten und dann Platz 3, glaube ich, die USA. Aber die vereinte deutsche Mannschaft hatte ich ja dann nachher auch endgültig ins Jahr 1992 dann gebracht. weil du ja vorher schon auf dem Olympiadampfer warst. Richtig. Von daher, fantastico. Das hat sehr viel Spaß gemacht, dir beim Denken zuzuhören und ich durfte ja auch noch zusehen. sehr gut.
Ja, Daniel, sehr vielen schön. Dank. Also ich muss wirklich sagen, das hat mir auch wirklich wieder viel Spaß gemacht, da zu rätseln und irgendwie dann doch noch auf den richtigen Dampfer zu kommen. Also du hast absolut recht. Es war nicht so schwer, es war nicht so einfach. Ich fand, die Hinweise waren richtig super und vor allem im Nachhinein erkennt man ja oft dann auch deine Gedankengänge, wie du diese Hinweise aufbaust. Gerade ich mache das ja auch immer wieder. Das kommt einem ja dann schon bekannt vor und man versucht ja dann so wie so eine Spur zu legen irgendwie. Genau. Das hat und ja auch irgendwie schon.
Einer fällt drauf rein oder er fällt genau, ihm nicht drauf
genau,
rein.
Genau. Nee, also da muss ich schon sagen, das war wieder ein schöner Abschluss heute, finde ich, für die Folge.
Super. Dann gehen wir in die Verabschiedung. Benni, du machst das ja traditionell, führst das ganz zu Ende. Ich sag dir jetzt schon mal Dankeschön. Ich hoffe, zusätzlich dazu, dass ihr, wie ich das ja auch gemacht habe, sicherlich Benni auch an den Lippen gehangen haben werdet, zumindest also audiotechnisch, hoffe ich auch, dass ihr viel Spaß hattet beim Mitquissen, beim skandalösen Quiz. Danke euch, sag euch jetzt schon mal ich, bevor Benni übernimmt, bis in 2 Wochen und eine gute Zeit bis dahin.
Daniel, was bringst du mit in 2 Wochen? Einen kurzen Hinweis?
Ach Gott, das vergesse ich immer, ja. der Hinweis in 2 Wochen, ja, in 2 Wochen gehen wir geografisch in einen der großen Konfliktherde Europas im 20. Jahrhundert. So, jetzt mal aus der Hüfte geschossen. Habe ich mir jetzt vorher keine Gedanken darüber gemacht, aber
finde ich gut.
Das lassen wir jetzt mal so stehen.
Okay, lassen wir das so stehen. Wir machen jetzt zu, denn je länger wir noch reden, desto später kommt die Folge raus. Das gilt ja heute tatsächlich mal.
Ja, stimmt.
Deswegen von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Daniel, fürs Vorbereiten des skandalösen Quizzes. Ich freue mich auf die Folge in 2 Wochen. Euch allen, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitraten. Meldet euch gerne bei uns mit Kritik, Anregungen, Themenvorschlägen. Gerne auch mal in einem skandalösen Quiz. Nur da bitte dann in den Betreff schreiben, wer das lesen soll. Dann wird das gerne auch mal in der Folge vorgetragen. An schattenseiten.podcast@gmail.com. Ihr könnt uns aber natürlich auch gerne bei Instagram schreiben. Folgen natürlich bei Spotify, Apple, Instagram, wo auch immer. Bewertet uns, wenn ihr möchtet. Und ja, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, schöne 2 Wochen und wir melden uns Mitte Oktober wieder. Bis dahin. Thank you.